Gottesdienst und Geistesleitung. Ich habe also das Thema bewusst auch darauf beschränkt, weil es sonst natürlich sehr, sehr viel mehr wäre. Es ist interessant, dass es also neben den Pfingstlern und den Quäkern vor allen Dingen eine Gemeindegruppe gibt, die das Thema Geistesleitung auf ihre Fahnen geschrieben hat, und das sind die Brüdergemeinden. Im Unterschied zu den Erstgenannten hatten die Brüder, auch die Väter unter den Brüdern, wenn ich es mal so sagen darf, immer einen Grundsatz, der sie vor groben Irrtümern wenigstens bewahrt hat. Und der lautete: niemals den Geist ohne das Wort und niemals das Wort ohne den Geist. Wobei Geist natürlich den Heiligen Geist meint und Wort die Heilige Schrift, das Bibelwort. Die Brüder befleißigten sich, alles an der Bibel zu prüfen. Das war und das ist wohl überhaupt eine der Stärken von Brüderversammlungen. Und sie wollten prüfen auch sogenannte Geisteswirkungen. Was sagt denn die Schrift dazu? Das war immer das Motto. Und nun steht heute die Frage der Geistesleitung selbst auf dem Prüfstand. Also von der Schrift her ist zu prüfen, was sagt denn die Schrift zu dieser ganzen Sache? Wir wollen also die biblische Begründung als auch die praktischen Folgen im Zusammenhang mit dem Gottesdienst untersuchen. Ich verzichte jetzt auf eine Erklärung des Begriffs Gottesdienst. Ich weiß sehr wohl, der eigentliche Gottesdienst ist, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen. Und was wir als Gottesdienst bezeichnen, man kann es schon so bezeichnen, also wenn wir zusammenkommen. Aber meistens ist ja das, dass Gott uns dient, dass wir von Gott etwas empfangen. Aber wir wollen natürlich auch die Opfer des Lobes und Dankes darbringen. Also der Begriff ist ein bisschen schillernd und auch schwierig. Er wird auch unterschiedlich gebraucht im Neuen Testament. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Es geht um unser Zusammenkommen vor allen Dingen heute. Und ich möchte erstens uns vertraut machen mit den wirklich unbestrittenen biblischen Tatsachen. Das, was absolut sicher feststeht. Zweitens will ich euch die Lehre von der Geistesleitung vorstellen. Die ist fragwürdig. Das heißt, sie ist würdig, dass man danach fragt, aber auch ein bisschen hinterfragt. Und zum Dritten will ich ihre Folgen aufzeigen in Brüdergemeinden. Das hat positive und negative Folgen gehabt. Und zum Schluss will ich etwas sagen, was meiner Meinung nach so die geistliche Mitte zwischen manchen Extremen ist, die auch schon über uns hinweggegangen sind. Also zunächst unbestrittene biblische Tatsachen. Die erste Tatsache ist, das Wort Geistesleitung kommt in der Bibel niemals vor. Ist durchaus eine Tatsache, aber es gibt vier Stellen, wo die Verben, also führen oder leiten, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist erwähnt werden. Davon sind zwei für unser Thema nicht relevant. Das heißt also, der Herr Jesus wurde vom Geist in die Wüste geleitet oder getrieben, kann man auch sagen, oder umhergeführt. Das Verb ist also so weit, dass es das alles sagen kann. Und das betrifft jetzt das Zusammenkommen von uns nicht. Und das war damals. Und eine andere Stelle sagt, die steht Johannes 16, Vers 13, dass der Geist die Jünger leiten würde in alle Wahrheit. Das bezieht sich mit aller Wahrscheinlichkeit auf die Entstehung des Neuen Testamentes, als die Jünger dann das niedergeschrieben haben, beziehungsweise auch ihre Botschaft, die sie dann den Gemeinden weitergeben sollten. Die beiden anderen Aussagen, die für uns wichtig sind, stammen vom Apostel Paulus. Und zwar stehen sie im Römerbrief, Kapitel 8, und im Galaterbrief, Kapitel 5. Römer 8, Vers 14, das wird oft zitiert, die meisten kennen das auch. Ich will zunächst nur diesen einen Vers lesen. Da steht: denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wer durch den Geist Gottes geleitet wird, oder man könnte natürlich übersetzen, getrieben wird, getragen wird, geführt wird, ist ein Sohn Gottes, wobei Sohn hier im Neuen Testament auch so offen ist, es ist immer die Tochter mitgemeint. Also Brüder und Schwestern sind da immer mitgemeint. In den meisten Fällen, also vielleicht nicht in jedem Einzelnen, aber in den meisten schon. Galater 5, Vers 18. da schreibt Paulus, das ist übrigens einer seiner ältesten Briefe oder genauer gesagt sein erster Brief, den er überhaupt geschrieben hat, mit großer Wahrscheinlichkeit, also der zweitälteste, den wir haben im Neuen Testament, der älteste ist ja der Jakobus und der zweite, also der Galaterbrief. Und der schreibt den nämlich gerade in diese Sache, die ich eben erwähnt hatte vom Jakobus, diese Spannungen. Da waren also bekehrte Pharisäer, ja, die in der Gemeinde Jerusalem waren, die waren also dem Paulus sozusagen nachgereist bis in das südliche Galatien, dort, wo diese ersten Gemeinden entstanden waren, und haben die Gemeinden verrückt gemacht. Die haben gesagt, ihr müsst euch noch beschneiden lassen, sonst seid ihr keine richtigen Christen. Ihr dürft also bestimmte Dinge nicht essen, ja, sonst geht das schief bei euch. Ihr könnt dem Herrn nicht gefallen, wenn ihr bestimmte Dinge tut. Also ich erinnere an das Thema Rituale, ja, da steckt da auch noch ein bisschen mit drin. Und Paulus ist also fast ausgerastet und schreibt also einen der schärfsten Briefe, den wir noch haben im Neuen Testament, eben diesen Galaterbrief. Und spricht dann vieles an. Er sagt, also wenn ihr durch den Geist also neu geboren worden seid, was wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Und also ganz deutliche Sachen, guckt mal, ihr habt das doch erlebt, wie der Geist Gottes das gemacht hat. Oder seid ihr wiedergeboren dadurch, dass ihr beschnitten wurdet oder so? Ihr habt das doch ganz anders erlebt, ganz anders empfangen. Und nun hier dieses Wort, Kapitel 5, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Wenn ihr durch den Geist geführt werdet, was meint das nun? Wenn wir uns den Zusammenhang beider Stellen angucken, und ihr könnt ja ein bisschen vorher und hinterher lesen, merkt ihr sehr schnell, es geht dabei nicht um ein mystisches Reden des Heiligen Geistes zu bestimmten Brüdern. Also, ich habe das mal gedacht, als ich noch jung war, so Jugendlicher, da müsste einem plötzlich eine Zahl einfallen und das sei dann eine Liednummer. Und das sei die Geistesleitung. Oder mir müsste ein bestimmter Bibeltext einfallen, also 5. Mose so und so viel, ja, also Kapitel so und so viel. Und wenn man dann mit den Sätzen feststellt, das Kapitel gibt es gar nicht in der Bibel, was ist dann? Also ich dachte, das sei Geistesleitung. Irgendwas Irrationales fällt mir ein und das sei es dann. Wenn ihr die Stellen lest, hier beide, im Zusammenhang, werdet ihr merken, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht nicht um die Eingabe eines Predigttextes, der mir plötzlich vom Himmel fällt, und eine Auslegung, über die ich mir niemals Gedanken gemacht habe und dann irgendwas erzähle, was mir gerade einfällt. Darum geht es nicht. Das hat in den allermeisten Fällen nicht das Geringste mit Geistesleitung zu tun. Sondern in beiden Fällen, wo es hier deutlich steht, geht es um die Leitung des Geistes im Kampf gegen das Fleisch. Und zwar gegen unser Fleisch, gegen unser ich-süchtiges Wesen, das sich immer wieder vordrängt und natürlich auch in der Versammlung. Worunter dann unter Umständen alle leiden. Ich komme später nochmal auf die Stellen zurück. Es gibt im Neuen Testament eigentlich nur eine einzige Stelle, die direkt von einer Art Geistesleitung während der Versammlung spricht. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 2. Und zwar ist das der Beginn der Missionsarbeit, also der Missionsreisen des Apostels Paulus. Missionsarbeit hat er auch schon vorher gemacht, in Tarsus und an anderen Stellen. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Nun, wir wissen nicht, wie der Heilige Geist hier geredet hat. Ob es eine Stimme war, die auf einmal alle hörten, ob es ein Bruder war, der jetzt ein prophetisches Wort gesagt hat, ja, in dieser Form. Wir wissen es einfach nicht genau, aber wir wissen, das hier war natürlich eine wichtige heilsgeschichtliche Weichenstellung, die für unsere Versammlungen im Normalfall auch nicht relevant ist. Und selbst wenn wir diesen Text direkt auf uns beziehen würden, stellen wir fest, so redet der Heilige Geist heute ja doch nicht, oder? Außer vielleicht bei den Pfingstlern. Aber da haben wir ja also die größten Sorgen. Also ist das dann wirklich der Heilige Geist bei denen? oder vielleicht sogar ein anderer oder bloß was Fleischliches. Also wir haben es jedenfalls, wir Brüdergemeinden, ich rede darüber ja heute, wir haben es nie so praktiziert, Geistesleitung, etwa wie in diesem Fall. Fazit vorläufig ist, es gibt also keine einzige Aussage im Neuen Testament, die unter Geistesleitung im Gottesdienst das versteht, was sich viele unserer Geschwister darunter vorgestellt haben. Das müssen wir zunächst festhalten. Die Idee klingt sehr gut, aber da kommen wir nochmal drauf. Andere Aussagen der Schrift sind natürlich jetzt wiederum völlig klar, darüber braucht man nicht zu streiten. Ich lese einige vor, die auch wichtig sind in diesem Zusammenhang. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Da schreibt der Apostel Paulus, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Es ist unbestritten, unter uns auf jeden Fall, dass ein Gläubiger natürlich den Heiligen Geist empfangen hat, sonst ist er kein wiedergeborener Gläubiger. Zur Wiedergeburt gehört der Heilige Geist, beziehungsweise wenn ein Mensch wiedergeboren ist, hat er den Heiligen Geist empfangen. Römer 8 sagt es auch, ein paar Verse vorher von denen, die wir vorhin gelesen haben, Römer 8, Vers 9 etwa, auch Vers 16, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich müsste also jetzt irgend so jemand hingehen können und fragen, du sag mal, hast du den Heiligen Geist? Wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du kein Gotteskind oder du hast keine Heilsgewissheit, das kann natürlich auch sein. Ich könnte genauso fragen, weißt du, ob du in den Himmel kommst? Wenn du sagst, ja, müsste ich annehmen, okay, dann hast du auch einen Heiligen Geist. Denn ein Gotteskind darf das wissen, hast du auch Heilsgewissheit. Also es gibt verschiedene Fragen, die aber immer mit diesem Geist zusammenhängen. Den Geist Gottes haben wir empfangen. Oder diese Stelle, Vers 16, ist ja berühmt in diesem Zusammenhang. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das, was wir manchmal Heilsgewissheit nennen. Also der Geist macht es mir auch persönlich deutlich. Beziehungsweise, so steht es eigentlich gar nicht da, sondern der Geist bezeugt zusammen mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Also dazu gehört auch eine normale, vernünftige Überlegung. Auch mein Geist, ja, er bezeugt zusammen mit dem Heiligen Geist, ja, ich bin erlöst, weil es so und so geschrieben steht. Ja, ich habe das getan, was der Herr von mir verlangt hat, ich glaube wirklich aufrichtig, also bin ich auch gerettet. Heilsgewissheit ist wieder ein anderes Thema. Ich will mich jetzt nicht zu sehr verbreitern, sonst müsst ihr mit eurem Mittagessen ziemlich lange warten. Also, wir glauben selbstverständlich an die Gegenwart und Wirksamkeit des Heiligen Geistes in dem einzelnen Gläubigen. Das ist überhaupt keine Frage. Und schon aus diesem Grund ist der Heilige Geist natürlich da, wenn wir uns auch versammeln. In jedem Einzelnen, aber noch verstärkt. Matthäus 18, Vers 20, das ist einer der grundlegenden Verse auch für unsere Väter gewesen. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich in ihrer Mitte. Und der Herr Jesus hat es gerade damals auch den Jüngern deutlich gemacht, dass er damit meint, wenn er in der Mitte ist, das steht dann im Johannesevangelium so, Kapitel 14, die Dreh herum, 16 auch, da sagt er, ich gehe ja weg. Und dann sagt er, aber ich komme zu euch. Und damit meint er den Heiligen Geist. Der Herr ist gegenwärtig praktisch durch seinen Heiligen Geist. Auch gerade, wenn die Gemeinde sich versammelt. Er ist natürlich auch in mir, wenn ich alleine bin, aber es gibt besondere Verheißungen für die Gegenwart des Herrn in der Gemeinde. Und das kann so weit gehen, dass der Apostel Paulus selbstverständlich damit rechnet, sogar bei den Versammlungen, wo man auch das Brot bricht, dass plötzlich ein Fremder reinkommt und von dieser Gegenwart des Geistes Gottes überwältigt wird, auf sein Angesicht fällt und bekennt, hier ist der Herr. Und seine Sünden bekennt und gerettet wird. 1. Korinther 14, 25, ja, er fällt auf sein Angesicht, wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das hängt hier zusammen mit dem, wenn also geweissagt wird. Das meint, wenn man wirklich von Gott empfangene Botschaft weitergibt. Das ist nicht also was vom Himmel fällt, sondern was aus dem Wort kommt. In diesem Zusammenhang ist es eindeutig. Okay, so viel der biblische Befund. Wir könnten den noch erweitern, wir könnten noch eine ganze Menge andere Stellen dazu nehmen, die letztlich alle das Gleiche aussagen. So, jetzt fragwürdige Vorstellungen von Geistesleitung. Also fragwürdige Vorstellungen sind solche, die man hinterfragen muss. Und ich frage mich natürlich, wie konnte sowas passieren, dass also so merkwürdige Ideen von Geistesleitung unter uns vertreten waren, wie ich das als Jugendlicher selber erlebt habe, wie es viele wirklich glauben, aber dann vermischte sich das mit Tradition und gewissen Ritualen, dass man ja nicht mehr geglaubt hat, wenn ein Bruder also das ein kleines wenig anders gemacht hat, oder das Tuch ein Lied zu zeitig weggenommen hat, ne, dann war das nicht mehr Geistesleitung und dann war alles durcheinander. Versteht ihr? Wir kommen dann in schwierige Sachen hinein. Und ich habe mich gefragt, wie sind diese Fehler eigentlich entstanden? Wie kann es sein, dass eine Bewegung, die die Schrift so sehr geliebt hat, diese, auch die wir unsere Väter nennen, die haben das wirklich, die Schrift, geliebt und die wollten so gut, wie sie es verstanden haben, nach der Schrift leben. Wie konnten dann solche Fehler entstehen? Ich glaube, es sind drei Anstöße, die zu unbiblischen, das heißt über die Schrift hinausgehenden Lehren und Praktiken führen können. Der erste Anstoß, das kann man also an vielen Stellen beobachten, ist der Anstoß gegen Reaktion. Wir müssen uns vorstellen, damals, als unsere Väter noch, übrigens die waren damals junge Männer, so Anfang 30 oder noch drunter, ja, die waren in Kirchen zu Hause, wo es tot war, geistlich. Ein toter Formalismus herrschte, steife Orthodoxie und Liturgie und sowas, ja. Und die wollten ihre Versammlungen im Gegensatz zu dem anderen bewusst unter die Leitung des Geistes stellen. Da war eben nicht jede Einzelheit vorgeschrieben wie in der Liturgie. Das brauchst du bloß abzulesen, ja. Der Pastor hat das gelesen, die Gemeinde hat so gesungen und sowas alles. Sondern sie wollten ihre Versammlungen der Leitung des Geistes unterstellen. Also sich nicht der Herrschaft menschlicher Überlieferungen unterwerfen. Darby wertete das als ein Zeichen geistlichen Verfalls, dass der Klerikalismus sozusagen an die Stelle des Geistes getreten war. Ein Bruder hat es mal geschrieben in den Handreichungen, die hier in Deutschland herauskamen von den Brüdern damals, In meisten Fällen hat irgendein Angestellter, der sich oft mit einem besonderen Gewande bekleidet, sei er Priester, Pfarrer oder Prediger, alles in der Hand. Und er leitet das nach der herkömmlichen Weise vom Anfang bis zum letzten Amen und man ist im Allgemeinen zufrieden damit. Die Brüder waren damit nicht zufrieden. Sie sagten, das kann nicht dem entsprechen, was das Neue Testament sagt. Aber nun so, eine Gegenreaktion hat also im Blick sozusagen die Fehler, die man früher gemacht hat. Ja, und wenn man jetzt also alles tut, um diese Fehler zu vermeiden, fällt man meistens von der anderen Seite runter und übertreibt es nach der anderen Seite. Und ich glaube, das ist ein Grund gewesen. Ja, manche Eltern haben das ja auch schon erlebt, oder beziehungsweise, ja, dass die Kinder sagen, also nee, wie ihr es gemacht habt, so werden wir es nie machen. Ja, machen es dann ganz anders. Später merkt man, na, ganz so anders machen sie es ja doch nicht. Auch nicht so schlecht. Zweiter Anstoß, wie können solche Fehler entstehen? Spekulation. Leider spielt das eine große Rolle in unserem Denken, und zwar ohne, dass wir es merken. Man hat in der Schrift ein Prinzip entdeckt und über dieses Prinzip dann weiter spekuliert, unabhängig von der Bibel. Und das ist das Problem. Das Prinzip Geistesleitung leuchtet ja ein. Ja, wir wollen wirklich alle vom Geist geleitet sein und man überträgt das dann automatisch auf alles Mögliche. Das klingt wunderbar. Und wenn dann jemand aufsteht und vielleicht sagt, ja, ich muss das jetzt sagen, ja, dann klingt das ja so wie beim Herrn Jesus, er musste aber durch Samarien reisen, dann war das ein göttliches Muss, eine wirkliche Leitung. Ist dieser Bruder dann wirklich geleitet, wenn er das sagt? Versteht ihr, da haben wir ja manchmal unsere Zweifel. Ja, vor allen Dingen, wenn wir den Eindruck haben, naja, vielleicht war es doch fleischlich. Und genau das ist das Problem. Aber man packt es auf alles drauf. Ja? Wenn es nur Geistesleitung heißt und man hat dann die dollsten Vorstellungen, man entwickelt die immer weiter. Und man fragt aber nicht mehr die Schrift. Was sagt sie dazu? Das ist das Problem. Es wird also alles dem Heiligen Geist zugeschrieben, von der Auswahl der Lieder bis zur Bestimmung des Redners, vom Predigttext bis zur Auslegung der Schrift. Die Begrüßung der Gäste, eine Koordinierung der Beiträge, fällt gewöhnlich weg. Ganz zu schweigen von einer gezielten Vorbereitung zu einem bestimmten Dienst. Ja, ob und wie ein junger Bruder sich an dem allgemeinen Priestertum beteiligt, wird ganz dem Geist überlassen. Der wird ihn ja schon leiten. Es wäre ja menschlich, wenn man ihn auf seine Mitarbeit hin anspricht. Merkt ihr? Das sind also Dinge, man hat einfach weiter spekuliert. Ja, du darfst doch niemand ermutigen, du bereite dich mal vor oder ich helfe dir. Und dann fängst du mal an und ich mache dann weiter in der Predigt, dass du einfach reinkommst in die Arbeit. Aber das kann doch nicht vom Geist geleitet sein. Na gut, aber wer steht denn dann auf? Ihr alle wisst, die Brüder jedenfalls, bevor ihr euch das erste Mal getraut habt, in der Versammlung öffentlich zu beten, was das für eine Überwindung war, für die meisten. Ich weiß es bei mir auch noch. Und wenn dann einer sogar auf die Kanzel steigt, ist es dann der vielleicht bloß, der das größte Selbstbewusstsein hat? Ich weiß es nicht. Ist es wirklich der Heilige Geist gewesen? Manchmal ist es eine Mischung von allem. Wir sind Menschen und das dürfen wir einfach nicht aus dem Auge verlieren. Also, ich denke, das spekulativ ausgeweitete Prinzip Geistesleitung verhindert in Wirklichkeit die Einrenkung der Heiligen, die Ausrüstung der Heiligen zum Dienst, wie es der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt. Und die Erbauung des Leibes Christi, sie wird verhindert. Und das wäre der zweite. Also man nimmt ein Prinzip heraus, das durchaus gut ist und auch durchaus biblische Relevanz hat. Aber man spekuliert damit weiter und wendet das auf alle möglichen Dinge an und guckt bei diesen anderen Dingen nicht mehr, was die Schrift dazu wirklich sagt. Der dritte Anstoß, wie das passieren kann bei einer Gruppe, die doch die Schrift so liebt, ist das, was ich schon erwähnt habe, Selbsttäuschung. Selbsttäuschung. Wenn das Prinzip Geistesleitung einmal einen so hohen Stellenwert hat, kommt es regelmäßig zu einer fatalen Selbsttäuschung. Ja, wie kann man denn verhindern, dass sich statt des Heiligen Geistes menschlicher Geist in der Versammlung breit macht? Woher will man denn wissen, ob der andere Bruder wirklich vom Geist geleitet ist oder aus sich selbst heraus spricht? Oder ich, wie will ich denn das bei mir wissen? Ist es jetzt wirklich der Geist oder bilde ich mir das bloß ein? Das könnte manchen regelrecht blockieren, sodass er niemals was sagt. Und mancher, der halt ein bisschen forsch ist von seiner Natur her, der sagt einfach immer was. Er denkt, das könnte ja der Heilige Geist sein, also sagt er's. Das kann manchmal sehr daneben sein. Wie wissen wir es, ja? Ist der erste Gedanke, der mir kommt vom Heiligen Geist, oder erst der zweite? Wie kann ich die überhaupt von normalen menschlichen Gedanken unterscheiden? Oder gibt der Geist Gottes gar keine Gedanken ein? Und darüber machen sich viele Geschwister überhaupt keine Gedanken mehr. Die denken, das funktioniert schon so. Mit fatalen Folgen. Es sind wirklich eine Menge praktischer Probleme, mit denen wir es zu tun bekommen, wenn man sagt, Zitat, nicht die Brüder leiten die Versammlung, sondern der Geist. Okay, würde ich hundertprozentig unterschreiben, wäre ja wunderschön. Bloß, wie sieht das aus? Ja, der Satz als große Überschrift, herrlich. Aber wie sieht's aus beim Brotbrechen heute? Oder bei der Wortverkündigung oder sonst wo? Ja, wie wird das umgemünzt? Wie kann ich denn das erkennen? Es sind eine Menge praktischer Probleme. Ich habe das früher immer schon gedacht. Und wenn ein Reisebruder kommt, fällt die Geistesleitung sowieso aus, mindestens in puncto Wortverkündigung. Denn dann steht fest, dass der redet. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein anderer aufsteht. Oder wenn man Evangelisten eingeladen hat. Ich will mal auf ein paar Fehler noch aufmerksam machen, wie die aussehen. Beispiele, die ich aus der Brüderliteratur gefunden habe. Ich lese mal vor ein Stück, wo habe ich das her? Aus der Handreichung von einem unbekannten Bruder geschrieben. Der sagt so, eine Zusammenkunft wird stets mit Schweigen beginnen. Es ist ein Irrtum zu denken, man müsse die Zusammenkunft damit beginnen, dass man ein Lied vorschlägt. Sie wird beginnen, so soll es wenigstens sein, mit einem kurzen oder längeren Augenblick der stillen und stummen Anbetung und eines innigen Flehens der versammelten Heiligen. Erst aus dieser stillen Anbetung bzw. dem stillen, ernsten Flehen heraus sollte ein Lied vorgeschlagen werden. Es ist eine ernste und beklagenswerte Sache, solches Schweigen zu unterlassen, zu verhindern oder unpassend zu unterbrechen. Nun, prinzipiell ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die Geschwister sich sammeln und wenn man wirklich betet. In den evangelischen Kirchen war das schon so üblich, dass man also, wenn man in seine Bank reinging, zunächst stand und gebetet hat, still, bevor man sich hingesetzt hat. Heute gucken manche bloß noch runter und setzen sich dann. Das ist eine andere Sache, ja. Also dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, dass wir beten, aber das absolut in jedem Fall zu fordern, ja, das sagt die Schrift so nicht. Ja, es ist nichts einzuwenden, aber von einer Schweigezeit als Anfang steht nirgendwo was in der Schrift. Das kann man natürlich ableiten aus dem Prinzip. Es ist auch nichts Schlechtes. Aber schlimm wird es eben, wenn es als Forderung steht. Es ist natürlich das andere auch so schlimm, ja, wenn man also erstmal ein paar Mal sich Ruhe verschaffen muss. In manchen Versammlungen habe ich das auch erlebt. Das ist dann zwar ein Kennzeichen von guter Gemeinschaft, dass sie alle miteinander schwatzen, aber wir wollen uns ja wirklich nun konzentrieren auf den Herrn und da ist eine Ruhe doch schon einigermaßen angebracht. Eine andere Sache. Der einfachste Bruder, der Jüngste in der Familie des Glaubens, kann und darf sich durch den Heiligen Geist leiten lassen, alles frei zum Ausdruck zu bringen, worin er geübt worden ist, sofern es für die Öffentlichkeit geeignet ist. Das fand ich merkwürdig, dass die Brüder geschrieben haben, also jeder darf was sagen von den Brüdern, aber dann kommt die Einschränkung, sofern es für die Öffentlichkeit geeignet ist. Wenn aber doch der Geist ihn geleitet hat und es ist nicht für die Öffentlichkeit geeignet, was dann? Also versteht ihr, man merkt, in der Praxis hat man doch Einschränkungen gemacht. Ja, das geht auch nicht anders. Vom Prinzip her müsste jeder alles sagen dürfen. Aber es gibt Leute, Christian Priem zum Beispiel behauptet heute noch, Zitat, kann es doch sein, dass der Herr einen Bruder mit einer Botschaft betraut, der noch nie etwas öffentlich gesagt hat, den er vielleicht auch nie wieder nachher benutzt? Das ist eine Frage, ob das so ist. Das ist eher die Idee von dem alttestamentlichen Prophetentum. Dass einer mal ausgewählt wird, der was Bestimmtes sagt, dann nie wieder in Erscheinung tritt. Manche Propheten haben nur ein einziges Mal eine Botschaft vom Herrn bekommen. Geschieht das wirklich so in neutestamentlicher Zeit, muss man schon mal fragen. Haben wir tatsächlich allgemeines Rednertum statt allgemeinem Priestertum? Das wird ja deutlich verneint unter uns. Aber versteht ihr, das Problem besteht immer. Wie kann ich denn entscheiden, ob ein Bruder vom Geist geleitet ist oder nicht? Ob er sich das alles bloß einbildet? Selbst McIntosh musste schon vor mehr als 100 Jahren sagen, Zitat, leider, leider sehen wir in unseren Versammlungen häufig Leute aufstehen, die gesunder Menschenverstand, um nicht von Geistlichkeit zu reden, auf ihren Sitzen halten sollte. Wir dachten oft, dass eine Klasse von Unwissenden, die sich selbst gern hörten, die Versammlung als einen Ort betrachteten, wo sie etwas gelten könnten, ohne die Mühe von Schule und Studium. Also der gute McIntosh hat durchaus also Klartext geredet, damals schon. Dieter Boddenberg hat es mal gesagt, vor reichlich 20 Jahren, in einem Vortrag in Wermelskirchen, Zitat, manchmal ist aber auch erlebbar, wie man Leitung durch den Heiligen Geist als ein Alibi für Faulheit, für die Bevormundung anderer, für Alleinherrschaft und für die Absicherung gegen Neuerungen missbraucht. Aus Furcht, das könne sonst nicht weitergehen. Merkt ihr, das Prinzip ist wunderschön, aber wie sieht die Praxis aus? Und wie passiert es, dass wir uns nicht täuschen? Die Brüder mussten sich immer wieder mit solchen Problemen auseinandersetzen, weil es einfach zu Auswüchsen gekommen war. Ich bin beim dritten Punkt und möchte einiges zu den Folgen sagen. Folgen einer überzogenen Lehre von der Geistesleitung. Und das war für mich überraschend, es gibt auch positive Folgen. Auch wenn eine Lehre überzogen wird, also wenn man praktisch über die Schrift hinausgeht, kann es doch auch manchmal zu positiven Folgen kommen. Und positiv ist, erstens meine ich, ein Verantwortungsbewusstsein. Das hat sich entwickelt, doch bei vielen Brüdern wenigstens. Es könnte ja sein, so, dass ich dran bin. Ich will kommen, und beim Brotbrechen ist das ohnehin so, ich will kommen, ich will mich beteiligen, wie es passt. Ich bin bereit dazu erstmal. Ja? Bei der Wortverkündigung, okay, es könnte sein, dass ich dran bin, also will ich mich vorbereiten. Ja, das ist durchaus sinnvoll. Man sitzt also nie bloß passiv in der Versammlung. Das ist schon eine wirklich positive Sache. Eine zweite Sache ist das Bewusstsein der Abhängigkeit. Ja? Es geht nicht einfach, dass ich was mache, dass ich mich durchsetze, dass alles durchgeplant ist durchs ganze Jahr oder so, sondern dass ich wirklich vom Herrn abhängig bin, von seinem Geist. Und dass nur dann etwas funktionieren kann und etwas zum Segen und zum Aufbau der Geschwister ist, wenn der Herr mich leitet. Ja, also das Bewusstsein der Abhängigkeit ist schon stark und das mahnt wiederum zum Gebet und das ist sehr gut. Eine dritte positive Folge würde ich sehen, auch in der freien Gestaltung des Herrenmahls. Ja, hier gibt es vielleicht bei uns am meisten Raum für Spontanität. Man muss sich nichts vorher absprechen. Ja, wer liest welchen Bibeltext, welches Lied wird vorgeschlagen. Ich habe das mal erlebt in so einer Sache, das war keine Brüdergemeinde, aber so eine Vorbesprechung, da wurde alles festgelegt. Wer wann betet, wer welches Lied vorschlägt, wer welchen Text liest und so. Das fand ich also schon sehr eigenartig. Ich glaube, hier hat sich eine sehr schöne Tradition von Brüdergemeinden entwickelt, die man unbedingt pflegen soll. Dass man frei ist, aber das funktioniert eben nur, wenn ich auch innerlich bereit bin dazu. Okay, das wären die positiven Folgen. Negativ, das hat sich leider entwickelt. Es ist heute nicht mehr so stark, aber in früheren Zeiten war es manchmal so, es gab dann keine Vorbereitungen auf Wortbeiträge in der Versammlung. Ja, oft gibt es schlechte und langweilige Kraut- und Rübenpredigten ohne Gliederung, ohne Konzept, ohne Botschaft. Es ist schlimm, wenn man nur sagt, was einem eben einfällt zu einem Text. Und manche wiederholen mit ihren Worten nochmal, was in dem Vers steht, gehen dann zum nächsten Vers über. Man liest dann ein riesenlanges Kapitel. Nun, es ist eine christliche Tugend, Geduld und die Geschwister üben sich dann in dieser Tugend. Mir hat mal ein junger Bruder das gesagt, das war eine Karikatur eigentlich, ein Witz, aber ich dachte, das trifft sehr. Geistesleitung ist, wenn vorher keiner weiß, wer sprechen wird und hinterher keiner weiß, was er gesagt hat. Das ist sehr böse, ja. Das ist nicht Geistesleitung. Das ist die Karikatur von Geistesleitung. So soll es eben gerade nicht sein. Gottes Geist ist immer bei mir, auch wenn ich mich hinsetze und das Wort studiere. Und wenn ich bete zu Hause, wenn ich mir überlege, was ich sagen soll. Und natürlich dann auch, wenn ich hier stehe. Aber nicht nur, wenn ich hier stehe, werde ich vom Geist geleitet, sondern hoffentlich immer. Eine zweite, noch viel negativere Folge oder genauso negative Folge, finde ich, man hat wirklich den Nachwuchs nicht gefördert. Und das ist etwas, was wirklich deutlich gegen die Schrift geht. Man meinte, der Geist müsse jemand bewegen, dass er von sich aus mitarbeitet. Aber wenn der Apostel Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus befiehlt, 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an. Du sollst aktiv werden, du Timotheus. Du bist jetzt praktisch einer der wesentlichen Leute in der Gemeinde, ja, wie so ein Apostel oder Missionar. Ja, du bist dort. Du sorg dafür, dass die Jüngeren das mitkriegen. Also nochmal, vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, wieder andere zu belehren. Der die Gabe hat, der muss sich darum kümmern, dass die anderen das auch lernen. Ich habe das negativ schon oft erlebt, dass jemand gesagt hat, so, jetzt habe ich Jugendarbeit gemacht, das habe ich lange genug gemacht und jetzt mache ich es nicht mehr. Mögen sich kümmern, mögen andere das mal machen. Er hat sich nie darum gekümmert, dass einer rangezogen wird, der praktisch seine Vertretung übernehmen kann und der jetzt weiterarbeitet. Er hat niemand ausgebildet, hat das Wort nicht erfüllt. Und manche dachten, das macht eben der Geist von alleine. Aber das ist ein großes Versäumnis. So ein falsches Verständnis von Geistesleitung führte manchmal zu einer generellen Ablehnung jeglicher geistlicher Ausbildung. Ja? Man sagte dann manchmal, unsere Bibelschule ist die Bibelstunde. Naja, die Ergebnisse sind dann so wie die Bibelstunde. Mag ja sein, dass es Gemeinden gibt mit einer hervorragenden Bibelstunde. Und dass wirklich Leute auch ermutigt werden, gerade junge Leute ermutigt werden, komm, bereite dich vor, dass du was zu sagen hast. Und wir stehen mal ein bisschen zurück, wir Älteren, fang du mal an. Das wäre hervorragend, da kann er viel lernen. Aber bei den meisten sieht es leider nicht so gut aus in der Bibelstunde. Wir haben gestern darüber gesprochen, ja, Bibelschule, das hängt natürlich ab von der Theologie, die da gelehrt wird. Ist das wirklich die Lehre von Gott, wie wir sie in der Schrift finden? Das ist ganz klar. Aber man meint eben, Geistesleitung steht über allem, ja, und das sei dann keine mehr, eine Ausbildung. Das stimmt biblisch gesehen nicht. Ein weiterer Schwachpunkt und eine schlechte Folge ist, dass es keine klaren Strukturen gibt in der Gemeinde. Ja, dass man oft nicht weiß, wer ist für was verantwortlich. Manchmal ist das so, na, die Brüder. Aber man kann keinen greifen. Ja, man kann niemanden verantwortlich machen und jeder kann es immer elegant auf die anderen schieben. Das ist manchmal wirklich das Problem. Es gibt biblische Strukturen für eine Gemeinde. Und da soll man schon darauf achten. Es gibt Hirten, es gibt Seelsorger, die Besuchsdienste tun. Ja, schon. Es gibt auch Älteste. Und ist wieder ein Riesenthema für sich. Aber versteht ihr, man vermeidet das. Das hängt auch mit dieser Lehre von der Geistesleitung zusammen. Andererseits kann man es erleben, gerade in solchen Gemeinden, die die Lehre von der Geistesleitung so hochgehoben haben, dass es da ungekrönte Päpste gibt. Ohne deren Wort läuft nichts. Nicht bloß in der eigenen Gemeinde, manchmal in einer ganzen Gruppe von Gemeinden. Und da sagt man sich, was ist denn hier los? Hat der allein den Heiligen Geist gepachtet? Und darf sich keiner mucken? Das ist natürlich völlig unbiblisch. Gerhard Jotti hat mal geschrieben in seiner Geschichte der Brüder, das geistliche Überlegenheitsgefühl einer pneumatischen Elite, die meinten, die Geistesleitung auf ihrer Seite zu haben, hat auf diese Weise die Tragödie der Trennungen über die Brüderbewegung gebracht. Geltungsbedürfnis einerseits und falsche Bescheidenheit andererseits, kurz unsere menschlichen, fleischlichen Eigenschaften, machten den Versammlungen bis heute zu schaffen. Das Fleisch, dieses ich-süchtige Wesen, das macht allen Gemeinden zu schaffen, nicht bloß Brüdergemeinden, auch anderen. Das ist natürlich immer unser Problem. Eine letzte schlimme Folge von einer überzogenen Lehre der Geistesleitung möchte ich nennen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine Beleidigung des Heiligen Geistes. Manche Brüder glauben ja grundsätzlich, glaubten, ich hoffe, dass es, also ich habe es kaum noch so erlebt jetzt, ja, aber das war schon manchmal so, dass sie grundsätzlich vom Geist geleitet würden, wenn sie hier auf der Kanzel stehen. Ja, macht das vielleicht das Holz hier aus? Wenn man sich dann aber anhörte, was sie ohne gründliche Vorbereitung zu sagen hatten, da konnte man nur bestürzt sein. Und ich sage es mal sehr deutlich, entschuldigt bitte, aber sollten diese Plattheiten, diese frommen Ungenauigkeiten wirklich vom Geist Gottes stammen? Das kann doch wohl nicht sein. Und was für eine schlimme Vorstellung bekommen unsere Geschwister dann manchmal von dem Heiligen Geist? Wenn da jemand behauptet, das sei geistgeleitet, ja, aber der Geist Gottes ist doch was Wunderbares. Gott in Person, der Heilige Geist. Und solche Plattheiten kommen dann raus? Kann das wirklich sein? Irgendwelche Allgemeinplätze, irgendwelche Ideen als ein Reden des Heiligen Geistes auszugeben, das, glaube ich, ist eher eine Beleidigung für den Heiligen Gott. Und Gott sei Dank ist das Prinzip Geistesleitung in der Geschichte der Brüder doch nicht so konsequent durchgezogen worden. Und das ist wiederum zu verdanken unserer Liebe zur Heiligen Schrift. Einfach, es haben doch immer wieder viele, leider nicht alle, aber viele haben doch die Schrift studiert und haben gemerkt, so kann es doch nicht sein. Hier stimmt was nicht. Und man hat es dann automatisch in vielen Versammlungen doch korrigiert. Die schlimmsten Auswüchse wurden immer wieder korrigiert anhand der Schrift. Aus diesem Grund sind wir heute keine Sekte, sondern wirklich Gemeinde, die sich immer wieder neu ausrichtet nach diesem Wort. Und das ist eine Gnade. Wie sieht nun, das will ich zum Schluss sagen, wie sieht die geistliche Mitte aus zwischen diesen beiden Extremen? Das eine Extrem ist, wenn man also alles vorbereitet, ja, jede Minute des Gottesdienstes geplant ist und immer geplant ist. Und die andere Seite überhaupt nichts vorbereitet und alles scheinbar dem Geist überlassen, was in Wirklichkeit doch manchmal nur das Fleisch ist. Wie sieht die Mitte zwischen diesen beiden Extremen aus? Ich denke, die wichtigste Antwort bekommen wir aus den beiden Stellen, die wir am Anfang gelesen haben, nämlich Galater 5 und Römer 8. Ich lese jetzt nochmal diese Stellen, ein bisschen jetzt mit dem Zusammenhang. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Dann Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Vers 25. Wenn wir aber durch den Geist geleitet werden, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Beim Wandeln denkt man ja nicht so sehr an die Zusammenkünfte, sondern an das Leben draußen. Und wir merken schon, das kann man nicht trennen voneinander. Ja, der Geist Gottes hat uns das Leben geschenkt. Wir sollen durch den Geist leiten und wandeln. Und dabei wird die Frucht des Geistes sichtbar. Und die Frucht des Geistes steht hier, das sind hier in der Hauptsache Charaktereigenschaften. Eigenschaften unseres Wesens, die deutlich werden sollen. Römer 8, Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn, und dann kommt dieser Satz, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Hier ist also der Zusammenhang äußerst wichtig. In beiden Briefen werden wir praktisch ermahnt, durch den Geist zu leben, vom Geist geleitet zu leben. Und wie sieht das aus? Das bedeutet, der Geist leitet uns im Kampf gegen das Fleisch. Und zwar ist das immer so, in unserem Alltag und natürlich auch am Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen. Das heißt, in allem kehren wir eben nicht unser Fleisch heraus, sondern wollen den Geist wirken lassen. Das hat nichts Irrationales, ja, dass mir jetzt irgendwas vom Himmel fallen muss, ich eine Vision haben muss, wie die Pfingstler das manchmal behaupten, sondern das hat dieses, dass ich jetzt nicht mich vordrängen will. Das wäre fleischlich, ja, wenn ich vorn ran stehe. Ja, dass mein Beitrag jetzt unbedingt kommen muss und ich ärgere mich, dass ein Bruder mir zuvor gekommen ist. Ich habe das mal gehört in der Gemeinde, die haben das erzählt, dass also da manchmal ein regelrechtes Wettrennen gab zur Kanzel von den Brüdern. Ja, also die Geschwister haben noch nicht mal Amen gesagt, dann stand der Erste schon hier. Heutzutage in unserer trägen Zeit ist es meistens umgekehrt, da steht fast überhaupt niemand auf. Man wartet immer, ja, und manchmal, ein Bruder hat bei uns mir mal gesagt, ja, weißt du, ja, es steht keiner auf, was soll ich machen? Ich habe mich zwar vorbereitet, bin aber noch nicht fertig. Und dann steht man auf mit einem schlechten Gewissen. Ist das dann der Heilige Geist? Oder steht dann nur der auf, wenn sie alle warten, der die schwächsten Nerven hat? Ah, da muss ja was sagen. Das ist ein schwieriges Ding. Ich meine, die Lösung für mich ist Gottes Geist. Und so finde ich das hier auch ganz deutlich in der Schrift. Gottes Geist will, dass ich geistlich bin. Oder anders gesagt, Geistesleitung funktioniert, jawohl. Das ist ein schlechtes Wort eigentlich, funktioniert, aber Geistesleitung ist da, wenn es geistliche Leute gibt. Fleischliche Leute leitet der Geist auch nicht. Das heißt, ich muss wachsam sein. Wenn ich da sitze, gehen mir manchmal die merkwürdigsten Gedanken durch den Kopf, oder euch nicht? Manchmal selbst in der Gebetsgemeinschaft, was denkst du eigentlich, wenn der Bruder betet? Manchmal denkst du, der betet zu lange, er sollte eigentlich aufhören, oder? Und manchmal denkst du noch viel schlimmere Dinge. Deine Gedanken sind sonst wo. Das alles passiert. Das ist also noch nicht die schlimmste Sünde, Sünde ist, wenn ich diesen Gedanken Raum gebe. Ich kenne einen alten Bruder, der ist inzwischen Rentner. Der hat gesagt, als er als Jugendlicher in der Versammlung war, der hat sich also meistens, das war ihm so langweilig, der hat sich die dollsten Räuberpistolen ausgedacht und sich richtig da hineingeträumt. Er saß da ganz unscheinbar da, scheinbar brav. Seine Gedanken waren völlig woanders. Versteht ihr, an dieser Stelle will uns das Wort mahnen und müssen wir uns auch selbst ein Stück erziehen und immer wieder sozusagen zurückholen. Und manchmal ist das stille Gebet, Herr, vergib mir bitte, ich war gar nicht dabei. Wir wollten doch eigentlich dich anbeten. Das meint es. Wir müssen geistliche Menschen sein. Und dass es mir nicht darum geht, mich vorzudrängen und an anderen zurückzustoßen. Das wäre fleischlich. Und all diese fleischlichen Eigenschaften, die überall da sind, das will der Geist Gottes. Und guck mal, geistlich ist doch, wer hat das gesagt? Paulus? Einer achtet den anderen höher auf sich selbst, als sich selbst, ja? Einer dem anderen in Demut vorangehend. Das ist doch geistlich, offensichtlich. Wir wissen das auch, das geht ganz klar aus der Schrift hervor. Wenn wir uns so verhalten, dann funktioniert es. Dann schreien sich die Brüder nicht an in der Brüderstunde. Ich hoffe, dass das bei euch sowieso nicht passiert. Aber versteht, ja, geistlich, der andere ist mir wichtiger. Das, was er sagt, ich höre es wirklich an. Natürlich muss ich es auch vergleichen mit der Schrift. Natürlich müssen wir ringen über manche Dinge. Gott will geistliche Menschen haben. Der Geist leitet geistliche Menschen. Hinterher werden wir merken, das stimmt doch. Ich achte auf das, was mein Bruder gesagt hat. Natürlich, wenn ich da sitze, höre ich zu, was der gelesen hat. Und natürlich denke ich drüber nach, was könnte jetzt passen? Ich glaube schon, dass das erlaubt ist und sogar sinnvoll ist und oft sogar ein Zeichen dafür ist, dass wir wirklich geführt werden. Denn Gott ist nicht ein Gott von Unordnung. Gott ist ein Gott von Frieden. Das ist eine höhere Art von Ordnung. Also keine preußische Ordnung ist das oder so, ja? Eine ganz gewaltige Art von Ordnung, die ist schon da. Wir ergänzen uns dann. Gott kann uns gebrauchen. Wir merken, es passt irgendwie alles zusammen. Natürlich darf ich überlegen. Und ich überlege aber nicht, könnte ich mich jetzt vordrängeln und ich erwarte nicht auf eine Nummer? Oder wir fangen an zu reizen, wie beim Skat, 18, 20 oder so. Sondern ich überlege einfach, was könnte passen. Dazu muss ich mich mal vorbereiten. Vielleicht guckt man sich sogar mal ein Lied an. Manche Brüder haben ja sowieso in ihrem Liederbuch manche Bibelstellen hingeschrieben und das passende Lied daneben. Bei manchen Bibelstellen kommt immer das gleiche Lied. Ist das Geistesleitung? Okay, das kann doch sein. Warum nicht? Das dürfen wir singen. Aber wenn man diese überzogene Art von Geistesleitung hat, ist es das gerade nicht. Gott will Menschen haben, die sich ihm zur Verfügung stellen und die ihm den Vorrang lassen. Vor ihrem Ich. Wenn das der Fall ist, wird es bei uns wunderbar sein. Da werden wir eine Gemeinschaft haben, da wird Gott geehrt, da wird er wirklich angebetet. Da sind die Leute ungeheuer fleißig in allem, in der Evangelisation, in Besuchen, in der Vorbereitung auf eine Predigt. Jeder tut das, was seine Gabe hat, was seiner Gabe entspricht und müht sich darum. Das ist eine wunderbare Sache. Dann ist Geistesleitung keine geistlich verbrämte Fleischesleitung, wo irgendwelche Leute sich durchsetzen. Dann ist das keine Technik oder Methode, die man erlernen kann, mit Hilfe irrationaler Impulse. Sondern sie wird immer erfahrbar, wenn geistliche Menschen zusammenkommen. Und noch was, dürfen wir nicht falsch verstehen. Seid auch nicht bitte nicht überängstlich. Ja, dass ich jetzt Angst habe, ist das vielleicht fleischlich, ist es vielleicht geistlich. Wenn du es schon so überlegst, ist es wahrscheinlich nicht fleischlich. Ich bin einfach bereit. Und ich will mit beitragen, so wie der Herr das in seinem Wort gesagt hat. Geistesleitung wird erfahrbar, wenn geistliche Menschen zusammenkommen. Und das ist immer das Prinzip Gottes gewesen. Das ist selbst bei der Inspiration der Heiligen Schrift der Fall gewesen. Ja, er benutzte ja aktive geistliche Menschen. Das waren die Apostel zum Beispiel oder die Propheten im Alten Testament oder alle anderen. Das waren aktive Menschen, das war kein Diktat. Das sagt die Schrift an keiner Stelle so. Vielleicht an Einzelstücke mal, aber nie insgesamt. Es waren keine Medien. Ja? Also Diktat passiert nur im okkulten Bereich. Sondern die Schrift ist wirklich von aktiven Menschen geschrieben worden, die natürlich bereit waren, auf den Herrn zu hören. Und dabei hat Gott sie benutzt. Wobei Paulus auch andere Briefe geschrieben hat, die nicht im Neuen Testament sind. Es muss auch nicht so jederzeit gewesen sein. Das ist wieder ein anderes Thema, ist ein Bibelstuhlthema. Braucht man lange Zeit dazu, um das zu erklären. Wie ist das alles entstanden? Die Schrift gibt uns viele Hinweise. Das ist sehr interessant. Aber immer wieder entdecke ich das Prinzip. Geistesleitung ist nicht passiv. Da hat man nicht irgendwie plötzlich sowas, ja, und dann geht's los, ohne Rücksicht auf Verluste, egal wie blödsinnig das ist. Selbst Paulus, als der in Troas war und zweimal hatte der Geist ihn blockiert und selbst dann bekam er diese Vision. Natürlich kann das sein, dass Gott mal so redet, aber Paulus war sehr nüchtern. Er hat diese Sache seinen Brüdern erzählt und dann steht ganz nebenbei von Lukas erwähnt und wir schlossen daraus. Das heißt, die anderen Brüder haben sich Gedanken darüber gemacht, ist das wirklich vom Herrn, was Paulus da empfangen hat? Und alle miteinander haben überlegt und gebetet und beschlossen, doch, das ist es. Und wir gehen. Okay, die Führung ging dann sofort, also nicht sofort, aber nach ein paar Tagen ins Gefängnis in Philippi. War das dann die Geistesleitung? Es war sie. Natürlich. Ja. Das Evangelium ging von da weiter, durch die ganze Ägäis ringsherum ist das Evangelium gepredigt worden. Ich denke, Geistesleitung geschieht so unmerklich, dass wir meist erst hinterher wissen, dass es Führung war. Selbstverständlich dürfen wir auch vorher schon darum bitten. Geistliche Menschen werden von ihrem Herrn gebraucht. Ob sie sich auf eine Predigt vorbereiten, einen Gottesdienst planen, ein Chorlied einüben, eine Kinderstunde vorbereiten, ob sie singen, predigen, beten, Amen sagen, ob sie aufeinander warten oder andere zum Dienst ermutigen. Lasst uns dem Geist Gottes Raum geben unter uns. Das heißt, sei selber nicht fleischlich. Der Geist soll die Führung bei dir haben. Lass uns also nicht ängstlich sein, sondern geistlich. Nicht faul, sondern fleißig. Nicht träge, sondern aktiv im Werk des Herrn. Wir wollen uns am Wort Gottes orientieren, liebe Geschwister, und den größten Wert auf eine geistliche Gesinnung und natürlich auch auf eine geistliche Qualität unserer Dienste legen. Dann wird der Herr uns gebrauchen können.